Herzlich willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity der zentralen Einrichtung Unify, Unit for Family, Diversity and Equality, an der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung. In der heutigen Folge spricht Evelyn Kutikatu von Unify mit Dr. Frank Reuter, dem wissenschaftlichen Geschäftsführer der Forschungsstelle Antiziganismus am Historischen Seminar der Universität Heidelberg.
Das freut mich total, dass es geklappt hat, dass wir heute ein Gespräch führen. Und Sie sind ja jetzt seit 2018 wissenschaftliche Geschäftsführer der Forschungsstelle Antiziganismus, die zum Historischen Seminar der Universität Heidelberg gehört.
Genau.
Und Sie waren aber vorher auch schon die 25 Jahre im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutsche Sinti und Roma in Heidelberg tätig. Vielleicht für unsere Studierenden und die Universitätsmitglieder, die den Podcast hören, ist es vielleicht auch ganz interessant, so ein bisschen Role Models zu erleben. Vielleicht wollen Sie ein bisschen von sich erzählen, von Ihrem Studium, wie Sie zum Thema gekommen sind und wie Sie schlussendlich hier gelandet sind in der schönen Altstadt.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich kann den Studierenden dann vielleicht auch nur sagen, manchmal gibt es sowas wie Fügung, Schicksal oder auch Glück. Nicht alles kann man vorplanen, auch wenn unsere Welt ja das suggeriert. Dass ich zu diesem Thema gekommen bin, ist tatsächlich nicht ganz zufällig gewesen, denn ich komme aus einem Dorf in der Südpfalz mit einer, was eine im frühen 20. Jahrhundert eine der größten jüdischen Gemeinden hatte in der Pfalz, mit einer nicht ganz unbedeutenden Synagoge, überregional bedeutenden historischen Judenfriedhof, und ich bin praktisch neben diesem Judenfriedhof groß geworden. Und auch mit den Erzählungen meiner Eltern, meiner Familie über die Deportation der Ingenheimer Juden, auch der Kinder, die da aus der Schule abgeholt wurden. Mein Vater war damals noch wirklich ein sehr kleines Kind, aber hat das noch sehr lebhaft in Erinnerung gehabt. Und so bin ich eben mit diesen Erzählungen in diesem kleinen Dorf, war das eben schon im Gedächtnis der Menschen sehr präsente Periode. Und als ich dann Geschichte-Leistungskurs hatte und hat mein Geschichtslehrer mich ermutigt, dazu eine Forschungsarbeit zu machen. Und so bin ich dann mit 17 Jahren zum ersten Mal einem Auschwitz-Überlebenden begegnet. Mein Vater hat mich dann, ich komme aus einer sehr einfachen Arbeiterfamilie, wir hatten, weiß Gott, keine großen Mittel für Urlaube und sowas, das gab es bei uns gar nicht, aber er hat mich dann nach München gefahren und ich saß diesem Herrn Marx gegenüber, wie er hieß, der schon über 80 war, der unglaublich herzlich und zuvorkommend war und mir bereitwillig über seine Verfolgungsgeschichte, sein Leben in diesem Dorf, seine Stigmatisierung, schließlich Deportation erzählt hat, seinen Überleben in Auschwitz. Und das war natürlich ein eindringliches Erlebnis für mich als jungen Mann. Und ich habe dann diese Arbeit, die hatte dann mit Anhang, wir waren auch im Archiv, Juden, die emigriert waren, Briefe in die USA geschrieben, von vielen Antworten bekommen. Ich habe das fast eine 100 Seiten Arbeit. Kurz vorm Abitur, die ist dann auch in die Abiturnote eingeflossen, das hieß damals Facharbeit. Das war eine tolle Chance, ein bisschen so früh schon in die Welt der Forschung hineinzuschnuppern und hing sehr stark von engagierten Lehrern ab. Und meiner war nun auch ein bekannter Lokalhistoriker, der auch im Geschichtsverein aktiv war. So bin ich zu diesem Thema gekommen, über meine biografischen Wurzeln letztlich, das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Ich habe dann auch noch ein Interview mit einer sogenannten Halbjüdin gemacht, die kannte ich tatsächlich, die lebte noch in dem Dorf. Da war eine große Offenheit da und später habe ich ja sehr, sehr viele Interviews mit Überlebenden gemacht, das wusste ich jetzt an dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe diese Offenheit und diese Unvorgenommenheit, die habe ich immer erlebt. Ich bin bin Jahrgang 63, als Kind dieser Nachkriegsgeneration nie mit Ablehnung oder Vorbehalten oder Misstrauen, ist mir nie begegnet. Das war wirklich auch ein beeindruckendes Erlebnis. Je älter ich werde, desto bemerkenswerter finde ich das auch, dass man von dieser Opfergeneration als Deutscher, der selbst der Dominanzgesellschaft angehört, mit so einer Herzlichkeit empfangen wird und die Leute einem die intimsten Dinge anvertrauen. Also in diesen Gesprächen kam es schon zu unglaublich intimen Momenten, wo Leute ihr Innerstes preisgegeben haben. Also ich kämpfe da heute noch damit. Also vor allem bei den späteren Interviews, wo es ja dann buchstäblich um Leben und Tod geht. Und wenn Sie so wollen, war das größte Geschenk meines Lebens, diese Gespräche, aber vielleicht auch die größte Last. Denn es ist ja nicht so, dass einem die unbeschädigt lassen oder unberührt lassen. Und wenn man sich 30 Jahre mit diesem Thema beschäftigt, dann sammelt man natürlich auch viel Schatten an, mit dem man irgendwie umgehen muss.
Und was denken Sie, warum diese Menschen so offen zu Ihnen waren? Man hört ja oft aus Familien, dass es in Familien über Jahrzehnte nicht über die Themen gesprochen wird. Ist es dann doch leichter, vielleicht mit einer fremden, außenstehenden Person darüber zu reden, die es dokumentieren möchte?
Ja, das spielt ganz sicher eine Rolle. Also die Überlebenden sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Eine nicht seltene Umgangsform bestand darin, die eigenen Kinder davor zu schützen, vor dem eigenen Erleben zu schützen. Das funktioniert natürlich nicht im echten Leben, denn letztlich lässt sich so ein Trauma ja nicht verheimlichen, sondern wird eigentlich umso mehr quasi dämonisch aufgeladen, indem es nur geflüstert wird und nicht ausgesprochen werden darf. Und dann haben wir sehr viele auch der zweiten Generation erzählt, als sie dann den Raum betreten haben, wo die Alten saßen, und die haben dann plötzlich die Stimme gesenkt und geflüstert, und man wusste, dass irgendwas ganz Schreckliches, das darf man nicht wissen. Und ich war dann quasi eine neutrale Person, der Menschen teilweise unglaubliche Dinge anvertraut haben, die sie nie ihren Kindern hätten sagen können. Ich vergesse nie in einer Situation, wo ich mit einem alten Mann ein Interview hatte, an dem waren medizinische Versuche durchgeführt worden, und da war tatsächlich, ich glaube, sein Enkel dabei, und es gab aber eine Stelle, wo er einfach das Interview unterbrochen hat und mir ein Zeichen gegeben hat, ich möge ihm folgen. Und da sind wir ins Schlafzimmer, da hat er dann die Tür abgeschlossen und hat mir seine Narbe gezeigt von diesen Versuchen, was dieses Enkelkind nicht sehen durfte. Das hat er jetzt nur mir gezeigt. Was war ihm ein Bedürfnis, mir das zu zeigen? Und das hätte er gegenüber der Familie wohl nie gekonnt. Und so Situationen hatte ich sehr oft, dass für Menschen sehr befreiend war. Ich habe teilweise mit Menschen gesprochen, die hatten noch nie in dieser Dichte davon erzählt. Es gab Menschen, die waren davon besessen, von dem Thema, die haben eigentlich über nichts anderes erzählt. Es gab eigentlich alle Varianten des Umgangs. Ich spreche jetzt vor allem von den deutschen Sinti, die ja meine Hauptgesprächspartner waren, Frauen wie Männer. Ja, das war sicher die eindrücklichste Erfahrung meines Berufslebens. Vor allem, ich habe ja dann fast 80 Interviews immer später als Historiker geführt, über ein Vierteljahrhundert hinweg. Ich bin mit einer Überlebenden immer noch befreundet, die in England lebt, mit der ich mich regelmäßig telefonisch austausche, die ich letztes Jahr auch in Hamburg getroffen habe, unter recht abenteuerlichen Umständen, weil sie schwer behindert ist. Und sie kam mit einem Schiff an, und wir hatten einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um uns dann tatsächlich zu begegnen und gemeinsam in die Stadt zu fahren und dort 3 Stunden zu sprechen. Solche Interviews mit Überlebenden, die es ja heute kaum mehr gibt, sind schon eine Herausforderung der besonderen Art, das muss man sagen.
Das heißt, Sie sind eigentlich begonnen von der Beschäftigung auch mit dem Holocaust und den überlebenden Juden und Jüdinnen zum Thema der deutschen Sinti und Roma gekommen. Wie ist denn das passiert?
Eigentlich bin ich überhaupt nicht dahin gekommen, sondern das Thema ist zu mir gekommen, indem ich tatsächlich im Studium natürlich dann auch mit dem Holocaust beschäftigt habe, jetzt sozusagen mehr auf einer methodischen und theoretischen Ebene natürlich. Ich hatte ja nun aber meine praktischen Begegnungen, hatte ich ja schon hinter mir, und habe dazu auch Prüfungen als Prüfungsschwerpunktthema das gemacht zum Beispiel, aber immer wieder auch Veranstaltungen dazu besucht. Damals war übrigens die Arbeitssituation, die Arbeitsmarktlage für Historiker noch deutlich schwieriger als heute. Man konnte ja kaum damit rechnen, in diesem Feld tatsächlich eine Arbeit zu finden. Und wie es so kommt, in der Frankfurter Rundschau war eine Stellenanzeige für die erste Historikerstelle an dem relativ neu gegründeten Dokumentations- und Kulturzentrum für Sinti und Roma. Da habe ich mich dann naiv beworben. Ich glaube, es gab über 300 Bewerbungen und ich wurde genommen als völliger Berufsanfänger. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich denen erzählt habe, dass ich schon Begegnungen mit Überlebenden hatte, dass das mit ausschlaggebend war. Aber letztlich, als ich dann die Stelle hatte, und habe ich sie im Vierteljahrhundert ausgefüllt und hatte immer das Gefühl, was zu machen, was mir ein Stück weit auch vorbestimmt war, ohne das jetzt in einem metaphysischen oder religiösen Kontext zu sehen. Aber ich dachte, okay, meine Prägung, meine Biografie, meine Geschichte hat mich halt dahin geführt. Und vielleicht ist es in uns, es ist ja sehr oft so, dass wir in unserer Berufswahl vielleicht Momente eine Rolle spielen, die wir gar nicht bewusst reflektieren, sondern wir haben sicher ganz kluge Gründe, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen, aber es gibt vielleicht noch viel wesentlichere unbewusste Motive, von denen wir allenfalls was ahnen.
Mhm. Wollen Sie vielleicht eine kurze Brücke für uns schlagen zum Thema? Denn mir ist aufgefallen, auch bei der Vorbereitung auf das Gespräch, dass es ja einen großen Unterschied gibt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man vom Holocaust an jüdischen Menschen spricht und vom Völkermord an Mitgliedern der Sinti und Roma-Minderheit. Mhm. Können Sie das vielleicht uns kurz eingrenzen? Von welcher Größenordnung sprechen wir? Was war die Motivation? Wie erging es den Überlebenden denn nach 1945?
Es ist so, dass wir ja verschiedene Verbrechenskomplexe haben im Dritten Reich. Wir haben das bekannteste, also die Chiffre für das Menschheitsverbrechen schlechthin, den Völkermord an europäischen Juden. Wir haben den Völkermord auch in den europäischen Sinti und Roma. Wir haben aber auch die Euthanasieverbrechen und weitere Verbrechenskomplexe. Und diese Verbrechen, die wurden ja immer sozusagen separat wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Das hat auch viel mit Opferrepräsentation zu tun, mit unserer pluralen Demokratie, wo eben Organisationen immer sozusagen ihre je eigenen Interessen vertreten. Aber wenn man jetzt die Sache mal unter einer wissenschaftlichen Perspektive sieht, muss man sagen, diese Verbrechenskomplexe haben durchaus sehr enge Verbindungslinien aus Sicht der Täter, aus Sicht der Ideologie der Täter und aus Sicht der Personen, die diese Verbrechen exekutiert haben. Gerade jetzt Völkermord an Sinti und Roma und Juden gibt es doch eine ganze Zahl evidenter Parallelen. Die Motivik waren in beiden Fällen sehr ähnlich, in einem sozusagen biologistischen Weltbild, das, was wir sozusagen als Rassenideologie bezeichnen oder rassische Motive, dann wie es im Bundesentschädigungsgesetz heißt, die waren ja in beiden Fällen zentral und ausschließlich. Gleichwohl hat natürlich auch das biologistische Deutungsmodell auf tradierten Vorurteilen rekurriert, also zurückgegriffen. Also der Antisemitismus hat eine lange Geschichte und die Nazis haben ihn quasi biologisch umgedeutet. Ähnliches mit dem Antiziganismus. Es gibt eine Kette von Vorurteilen, die wir ja auch erforschen. Und die Nazis haben auch sich dieser Vorurteile bedient und haben sie aber auch biologisiert. Haben sie sozusagen, wenn sie so wollen, im Erbgut verankert gesehen. Also modern gesprochen als genetisch bedingt erklärt. Und wenn Dinge in uns eingegraben sind, in unsere Gene eingegraben sind, sind sie im Prinzip ja nicht veränderbar. Und diese Denkfigur des genetischen Determinismus, die führt ja dazu, dass man, um das Phänomen zu verschwinden zu bringen, die Träger der Gene zum Verschwinden bringen muss. Und das heißt in letzter Konsequenz, sie zu ermorden. Oder in der Vorstufe, sie zumindest in der Fortpflanzung zu hindern. Das sind wir sozusagen bei der Eugenik, bei der Idee der Kontrolle von Fortpflanzung, sprich bei dem Thema Zwangssterilisation, was ja sozusagen eine der zentralen staatlichen Maßnahmen des NS-Staats war. Und auch viele Sinti und Roma und auch Jüdinnen und Juden waren davon betroffen. Das war, wenn Sie so wollen, eine Deckfigur, die dann im Genozid, in den Massenerschießungen und den Gaskammern nochmal gesteigert wurde zur sozusagen sofortigen physischen Auslöschung. Während ja eine Zwangssterilisation sozusagen auf einen etwas längeren Zeitraum hinausgerichtet ist, wo man erstmal die Arbeitskraft der Leute ja noch zum Beispiel ausbeuten kann, aber ihre in Anführungsstrichen schädlichen Erbanlagen gewissermaßen ja gebannt sind. Dieses ganze Denken ist ja tief im 20. Jahrhundert verwurzelt und im späten 19. im Sozialdarwinismus, in diesen ganzen Ideen von Rassenhygiene, Eugenik und so weiter. Und das ist natürlich ein Bindeglied, was auch den Völkermord von Juden und Sinti und Roma ganz sicher eint. Auch die Prozesse waren ähnlich. Es gab Details, was die Zuständigkeiten betraf, aber sozusagen die Prozesse von Identifikation der Opfer, Prozessen von gesellschaftlicher Separierung, Ausgrenzung, bis hin sozusagen zur Radikalisierung hin zur genozidalen Politik, die sind durchaus vergleichbar gewesen. Insofern natürlich, es gab natürlich auch einen wissenschaftlichen Streit um das, was dann später als Opferkonkurrenz bezeichnet wurde. Und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen diesen beiden Verbrechenskomplexen, aber ich neige doch dazu, die Gemeinsamkeiten höher zu gewichten. Das tue ich jetzt nicht nur, weil ich in diesem Feld arbeite. Und so gibt es auch Kollegen und Kollegen aus der Wissenschaft, die das teilen und andere, die vielleicht eher andere Akzente setzen.
Und Sie haben eine Veröffentlichung gemacht, die den Titel trägt Keine Stunde Null, die deutschen Sinti und Roma nach dem Genozid. Mhm. Können Sie das ein bisschen ausführen? Was meinen Sie damit? In welchem Bezug und inwiefern gibt es hier Kontinuitäten, die vielleicht bis heute auch andauern?
Ja, dieses Keine Stunde Null ist natürlich eine Chiffre, die im Grunde sagen will, die Tätergesellschaft blieb weitgehend unangetastet. Wir haben eine kleine Besonderheit, oder nicht nur eine kleine, sondern eine Besonderheit, die man vielleicht auch nochmal betonen muss. Also beim Völkerbewusstsein in Rom hatte die Wissenschaft eine ganz zentrale Rolle. Überhaupt müssen wir ja den Holocaust immer als ein Elitenverbrechen verstehen. Also sich klarzumachen, dass es jetzt nicht irgendwelche betrunkenen SA-Leute waren, die Synagogen geplündert haben. Das war natürlich auch sozusagen Begleiterschein, aber im Kern ist dieses Verbrechen von Intellektuellen an Schreibtischen ersonnen worden. Es ist von der Staatsspitze, vom gesamten Staatsapparat, Behörden aller Couleur sozusagen sukzessive umgesetzt, ins Werk gesetzt worden. Und es ist vor allem wissenschaftlich legitimiert worden und ganze Karrieren wurden darauf aufgebaut. Und es betrifft ganz besonders auch den Völkerbewusstsein in Roma, wo die Biowissenschaften, also Medizin, Anthropologie, Biologie, Genetik, eine ganz zentrale Rolle hatten, um die Opfer überhaupt als solche zu identifizieren. Wir können hier auch diesen stigmatisierenden Begriff Zigeuner nicht vermeiden, weil letztlich die Deutungsmacht hatten die Nazis und ihre Wissenschaftler. Das ist nicht identisch mit der Selbstdefinition Sinti und Roma. Das ist ein selbstbestimmter Begriff, der von einem eigenen Identitätskonzept ausgeht, der auch für Autonomie steht, während eben dieses Stigma sozusagen eine Fremdbestimmung ist. Und diese Klassifizierung, die wurde von wissenschaftlichen Spezialisten im Verbund mit dem SS- und Polizeiapparat durchgeführt. Und das, was man als wissenschaftlich-polizeilichen Komplex bezeichnet, diese arbeitsteilige, in der Regel akademische Täterschaft, die konnte nach dem Krieg eigentlich ungebrochen weiterwirken. Denn die Opfer waren ja Leute, die gesellschaftlich ohnmächtig waren, die weiterhin massiven Vorurteilen ausgesetzt waren, deren Stimme unglaubwürdig war.
Die vermutlich auch wenig bis keine Entschädigung.
Die wenigsten haben Entschädigung. Stellen Sie sich einmal so ein Gerichtsverfahren vor, der Angeklagte ist ein Professor oder ein Obermedizinalrat oder ein Ministerialrat, ein Jurist. Und dann kommt dann so ein dahergelaufener Zigeuner, ich sage das jetzt bewusst natürlich aus der damaligen Tätersicht, und macht eine Aussage gegen die. Also, was glauben Sie, welcher Richter, Richterinnen gab es damals vermutlich so gut wie nicht, hat dem Überlebenden, dem zutiefst traumatisierten Überlebenden, der vor Gericht natürlich aufgeregt war, der natürlich gerade mit der KZ-Erfahrung in den Knochen, stand er wieder vor einer Autorität, die ihn von oben herab befragt hat, oft sehr aggressiv befragt hat, der dann auch mal ein Datum verwechselt hat, wie er das oft, die Verfolgungserfahrung, die wird ja nicht chronologisch abgespeichert, sondern eher situativ. Das heißt, natürlich haben die Leute teilweise falsche Zuordnungen zu Orten oder Zeiten verwechselt und es wurde dann im Grunde dazu benutzt, ihre Glaubwürdigkeit insgesamt anzuzweifeln. Und die Herren Professoren auf der Angeklagtenbank, die konnten eloquent mit ihrer ganzen wissenschaftlichen Autorität erklären, warum doch dieser Zeuge sowieso völlig unzurechnungsfähig sei. So, wir reden hier von den 50er Jahren. Dort war das Autoritätsdenken, die Hierarchisierung der Gesellschaft ja noch viel massiver wie heute. Ja, sozusagen, wo ein Herr Professor Halbgott war, ja, wo ein Behördenleiter im Grunde fast unangreifbar war. Das ist, sie haben da ein unendliches Machtgefälle. Und sozusagen die Opfer waren die Ohnmächtigen und die Täter saßen an den Schaltstellen des Staates. Können Sie sich also vorstellen, wie diese Verfahren ausgegangen sind. Wenn die Details interessieren, in einer Woche erscheint eine 500-Seiten-Studie zu dem Thema, über den ein Kollege von mir, Ulrich Opfermann, geschrieben hat, über den justiziellen Umgang mit dem Völkerbewusstsein in Roma. Und deshalb auch keine Stunde Null. Die Täter waren an den Spitzen des NS-Staates und blieben, was sie waren, hatten ein paar Monate, weil die Alliierten in die Quere kamen, wurden sie ihre Ämter enthoben, aber das ist sehr schnell, sobald die Deutschen wieder Autonomie hatten, der neue deutsche Staat sich gegründet hatte, sind die alle wieder also in ihre Funktion gekommen, wurden befördert. Wir reden hier von Menschen, die wirklich Menschenversuche in KZs durchgeführt haben, führende Rassenanthropologen der Nazis haben Lehrstühle bekommen. Einer der schlimmsten Schreibtischtäter, gerade hier in Baden-Württemberg, der Paul Werner, wenn Sie so wollen, einer der geistigen Väter der sogenannten Vorbeugungshaft, der diese Idee der Kriminalprävention im Dritten Reich als Jurist mitentwickelt hatte und wirklich in der Zentrale des Terrors eine führende Funktion hatte. Der hat dann hier in Stuttgart eine Stelle als Ministerialdirektor bekommen, erstmal Ministerialrat, dann ist er nochmal befördert worden und war dort für den Schutz der baden-württembergischen Verfassung zuständig. Also wirklich ein Haupttäter. Es gab mehrere, da war auch in die Euthanasie involviert, es gab zwar einige Ermittlungsverfahren, aber die sind alle nicht, die zur Anklage geführt sind, ohne Ergebnis eingestellt worden. Also wir haben im Grunde diese unendliche Diskrepanz zwischen der Ohnmacht der Opfer und diesen Tätern, meist akademischen Tätern, die von der Warte ihrer staatlichen Position herab die Opfer weiterhin entwürdigen und entwerten konnten. Das ist mit keine Stunde Null. Für die Opfer hat es eben keinen Neubeginn gegeben sozusagen, und für die Täter eben auch nicht.
Und man muss ja auch sagen, es wurde den Mitgliedern der Minderheit ja noch nicht mal der Opferstatus zugestanden. Ne? Wenn man sich überlegt, dass erst 1982 durch Helmut Schmidt überhaupt eine Anerkennung der Bezeichnung des Völkermordes stattfand, ist ja eigentlich unglaublich. Was ging dem voraus? Ich habe viel darüber gelesen, dass es eine regelrechte Bürgerrechtsbewegung in der Community gab, die dazu geführt hat. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Genau. Also Sie haben, das ist genau der Punkt. Die Leute sind eben nicht als Opfer anerkannt worden. Im Gegenteil, sie waren Täter. Also es findet eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr statt. Die Täter aus dem Staatsapparat sind sozusagen die guten Ordnungshüter gewesen, die kriminellen Zigeuner in die KZs überführen mussten zu ihrem Leidwesen. Ja, das bin ich natürlich etwas zynisch, aber das war so die Denkfigur. Man hat im Grunde die Opfer kriminalisiert. Man konnte ja aufbauen auf den althergebrachten Stereotypen. Die Tatsache, dass zum Beispiel viele dieser Opfer, viele der Leute, die ich interviewt habe, waren Soldaten in der Wehrmacht, teilweise im Offiziersrang. Die wurden mit ihren Uniformen teilweise nach Auschwitz deportiert, nachdem ihre Abstammung aktenkundig wurde. Das ist natürlich nicht das Bild, was im Antiziganismus, in der antiziganistischen Denkfigur enthalten ist, ne? Dass sozusagen Menschen wieder jede militärische Logik dann aus rein Abstammungsgründen, aus rein rassischen Gründen dann aus der Wehrmacht ausgestoßen werden, entlassen werden, formell entlassen werden. Das heißt tatsächlich aus rassepolitischen Gründen in dem NS-Dokument, um dann entweder zwangssterilisiert oder in weitaus häufigeren Fällen nach Auschwitz deportiert zu werden. Und ich habe viele dieser Überlebenden interviewt, die eine militärische Ausbildung hatten, und plötzlich kam dieses Schreiben aus Berlin, irgendwo in Frankreich oder in Russland, wo sie gerade stationiert waren, und der Vorgesetzte sagte, du, ich habe hier ein Schreiben, wir müssen dich entlassen. Und die Vorgesetzten haben das natürlich auch nicht begriffen, warum er ihnen die Soldaten wegnimmt. Nach 1945 war davon nicht mehr die Rede. Da waren das alles Kriminelle, die kein Recht auf Entschädigung haben, die den Staat ja nur prellen wollen. Und diese Kriminalisierung der Opfer, die war die entscheidende Voraussetzung für die Selbstentschuldigung der Täter. Die mussten, um sich reinzuwaschen, die Leute diskreditieren. Das war gewissermaßen wie Schlüssel-Schloss. Das war eine notwendige Bedingung. Und dieser Mechanismus wurde tatsächlich erst durchbrochen mit dem Entstehen der Bürgerrechtsbewegung. Es gab sehr früh so kleinere Versuche, öffentlich sichtbar zu werden. Und nun muss man sich vielleicht noch mal eins vielleicht ganz konkret vergegenwärtigen. Ich habe ja nun, weiß Gott, unglaublich viele Gespräche mit KZ-Überlebenden geführt. Im KZ war die zentrale Überlebensstrategie, unsichtbar zu sein. Sie können sich vorstellen, Appell, ja, SS-Leute, jeder, der aufgefallen ist, sozusagen ist sozusagen zum Objekt der Willkür und Gewalt der SS geworden. Es ging darum, nicht gesehen zu werden. Und diese Überlebensstrategie haben die Leute eigentlich in die Nachkriegsgesellschaft transformiert. Sie haben versucht, sich zu verbergen, sich im Binnenraum der eigenen Familien wieder ein neues Leben aufzubauen, aber auf keinen Fall als Mitglied dieser Gruppe erkennbar zu werden. Und Bürgerrechtsbewegung hieß, die Unsichtbarkeit zu durchbrechen, hieß, sich dieser Angst zu stellen und die Ängste der Alten, um Gottes Willen, wenn wir das machen, geht es uns wie damals. Diese tief sitzende Angst zu überwinden. Und wenn man selbst keinen Rassismus erlebt hat, kann man auch nicht ermessen, was das bedeutet. Die eigene Angst zu überwinden ist für uns schon schlimm genug. Ja? Für jeden von uns, jeder hat ja seine Ängste. Und ahnt, was es vielleicht bedeutet, so eine existenzielle Angst, so eine kollektive Angst überwinden zu müssen.
Zumal wenn es eine Wahl gibt, ne? Weil phänotypisch das vielleicht gar nicht ersichtlich ist, dass man nicht zur Mehrheitsgesellschaft, zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Genau. Das heißt, es ist ja ein großes Risiko und man könnte ja auch im Verborgenen weiterleben.
Gerade die Erfolgreichen aus der Community haben das, Marianne Rosberg ist ein populäres Beispiel, die in Interviews, die wurde einmal tatsächlich gefragt, es gibt ein beeindruckendes Filmdokument, ob sie dieser Gruppe angehört, das verneint sie. Ihr Vater, ich habe ihren Vater gut gekannt, das war ein Auschwitz-Überlebender, der eines der ersten Bücher veröffentlicht hat zum Thema. Also mit anderen Worten, die Bürgerrechtsbewegung hatte im Grunde zwei Hindernisse zu überwinden. Sie hatte die Ängste nach innen zu überwinden, der eigenen Community, vor das Aggressive in die Sichtbarkeit treten und öffentlich sozusagen. Protest ist ja im Grunde ein ins helle Sonnenlicht hinaustreten. Und sie haben natürlich den massiven Antiziganismus, den sie angeprangert haben, in Medien und Staat und Gesellschaft zu überwinden. Es war, wenn sie so wollen, ein doppelter Kampf gegen die eigenen Ängste und gegen den äußeren Rassismus. Und man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie dann Ende der 70er, nach zögerlichen ersten Versuchen, die es schon vorher gab, diese Bewegung einen öffentlichen Durchbruch erzielt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist dieser damals sehr kleine Verband Deutscher Sinti, hatte Verbündete. Und das können Sie vielleicht für viele zivile Bewegungen, für viele soziale Bewegungen und NGOs, können Sie dieses Muster, glaube ich, erkennen. Sie brauchen einfach Verbündete als ohnmächtige Minderheit. Und damals gab es eine NGO, die Gesellschaft für bedrohte Völker, mit Sitz in Göttingen. Das war die zweitgrößte Menschenrechtsorganisation der damaligen Bundesrepublik. Und die haben eigentlich Logistik, Personal und auch Geld zur Verfügung gestellt, diesem Verband zur Sichtbarkeit zu verhelfen. Mit großen Gedenkkundgebungen. Und die hatten natürlich auch, die waren bestens vernetzt, auch in die Kultursphäre, in die Politik, mit sehr, sehr prominenten Rednern. Damals der Vorsitzende des Zentrals der Juden in Deutschland, der Galinski, Simone Weil, die berühmte französische Grand Dame, kann man sagen, der französischen Politik, damals als Präsident des EU-Parlaments. Und ähnlich prominente Leute, die da zum ersten Mal für die Gruppe sich engagiert haben. Dann im Folgejahr 1980 gab es einen Hungerstreik in Dachau. Bewusst wurden ja diese ehemaligen KZs gewählt, also symbolisch hoch aufgeladene Orte. Und diese beiden Ereignisse haben eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit erzeugt und waren, wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde dieser Bürgerrechtsbewegung, die bis heute ja erfolgreich ihre Arbeit macht. Und nicht zufällig war das eben diese Zeit, denn das war die Zeit, wo die Bundesrepublik sozusagen einen gesellschaftlichen Aufbruch erlebt hat, wo die alten Täter nicht mehr in den Schaltstellen der Verwaltung waren, weil sie nämlich inzwischen Rentner geworden waren, und wo die sozialliberale Koalition und schon mit Willy Brandt es in den 70er Jahren einfach diesen Aufbruch gab, diese zweite Demokratisierung, wie man auch sagt, die gewissermaßen ein Klima erst erschaffen haben, wo diese Bürgerrechtsbewegung einen Resonanzraum hatte. In den 60er Jahren hätten die einfach keine Chance gehabt und auch in den frühen 70ern, weil der Resonanzraum gefehlt hat. Selbst wenn sie damals schon mächtige Verbündete gehabt hätten, wäre zu bezweifeln, dass sie dann dieses mediale Echo hätten erzielen können. Also Sie sehen, Sie brauchen die richtige Person. Das war dieser junge, charismatische Romane Rose, der damals aber eine wichtige Rolle gespielt hat als Galionsfigur der Bewegung.
Der ja auch Mitgründer des Dokumentationszentrums hier in Heidelberg
ist. So ist es. Bis heute ist sie auch leitet. Und sie haben mächtige Verbündete, wie die Gesellschaft für bedrohte Völker, aber auch Leute aus dem Kulturbereich. Eine wichtige Rolle hat Simon Wiesenthal gespielt, auch eben Fürsprecher aus der jüdischen Community war sehr wichtig. Und sie brauchen den Zeitgeist, sie brauchen ein gesellschaftliches Klima, was einen Resonanzraum für diese Gruppen dann auch ermöglicht. Und das war in dieser Zeit gegeben und wäre 10 Jahre vorher gescheitert.
Sie beschäftigen sich ja jetzt in der Forschungsstelle Antiziganismus viel mit diesem Thema der Bilder- und Stereotypenforschung und mediale Darstellung,
genau,
von Sinti und Roma. Und ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das ist eigentlich das Hauptmedium, mit dem auch heute noch diese rassistischen Stereotype weitergetragen werden?
Ja, also visueller Antiziganismus ist auch einer meiner persönlichen Schwerpunkte. Ich habe ja eine Monographie über Fotografie geschrieben, fotografische Bilder. Visualität folgt eben sozusagen auch eigenen Gesetzen. Also dieses, was wir so als Evidenzprinzip vielleicht bezeichnen können, sozusagen, das sieht man doch, ja, sozusagen das scheinbar Eindeutige, wo man denkt, naja, die sitzen doch da und betteln, ja, weil man ja sehr selten darüber nachdenkt, was man nicht sieht oder wie man wahrnimmt, dass wir alle ein Wahrnehmungsraster haben, dass wir alle selektiv wahrnehmen auf der Grundlage von Prämissen, die wir in unserem Kopf abgespeichert haben, weil wir ja dort tief verwurzelte Wahrnehmungsschemata haben, die wir im Grunde, die wie so ein Filter, wie so ein Raster funktionieren und wir das gar nicht merken. Und wenn dann ein Sinto an mir vorbeigeht, der auf seinem Weg in die Deutsche Bank, ich kannte mal tatsächlich jemanden, der war dort Manager, dann käme ich auch nicht auf die Idee, dass der was mit der Gruppe zu tun hat. Ich sehe halt nur jemanden, der im Anzug an mir vorbeiläuft. Wenn ich jemanden sehe, der genau meinen Stereotypenvorstellungen entspreche, dann findet genau diese Bestätigung statt. Ich denke mir, genau, ne? Da sieht man es ja.
Letztes Jahr eine Lesung mit Kübra Gümüşay zu dem Buch Sprache und Sein, und die hat es auch wunderbar erklärt, dass sie als Frau mit Kopftuch immer nie sie selbst ist. Sie ist nie das Individuum, sondern alles, was sie sagt, alles, was sie tut, spiegelt sich zurück auf das Stereotyp von der kopftuchtragenden Muslimin, die ihre Zuhörer im Kopf haben.
Genau. Das ist genauso. Wir brauchen eben auch, das muss man einfach sagen, zum psychischen Überleben brauchen wir diese Raster, sonst würden wir ja wahnsinnig werden. Wir als Kinder, also wir lernen im Grunde die Welt ja sozusagen erstmal durch schematische Einteilung. Und dazu ist Visualität eben sehr wichtig. Aber natürlich Mensch sein und Mensch werden bedeutet ja, diese Raster auch irgendwann zu überwinden und auszudifferenzieren. Und eben nicht in so einem Denken in Grobkategorien stecken zu bleiben. Den Anspruch haben wir ja, glaube ich, an uns selber als Individuen. Und es gibt eben, was ich so betrieben habe, ist, wenn Sie so wollen, eine Archäologie des Sehens. Ich habe im Grunde einfach geguckt, wo kommen diese Bilder her? Und diese Bilder kommen im Grunde, können Sie zurückführen, bis auf die Altäre der Renaissance, ja, der Spätrenaissance, wo sich schon sozusagen ganz ähnliche, sozusagen erste bildnerische Darstellung, damals natürlich noch von Zigeuner bezeichneten, die aber wirklich eigentlich dementsprechend, was wir heute in Medien finden, zum Beispiel diese Überrepräsentation von Frauen, die zentrale Rolle des Mutter-Kind-Motivs. Gehen Sie heute ins Pressearchiv, Sie werden vor allem, wenn Sie das Label Roma suchen, werden Sie vor allem Frauen mit Kindern auf dem Arm sehen. Finden Sie schon auf dem Altar des späten 15. Jahrhunderts. Das ist im Grunde der Marker, das Erkennungszeichen für eine Gruppe.
Das heißt, dass da auch schon eine Art, vielleicht auch diese Exotisierung und Romantisierung auch mit dabei
war. Also die Exotisierung ja, die Romantisierung ist ja eher dann ein späteres Phänomen. Aber wir reden hier immer von dem, was wir so als Alterität bezeichnen, als Anderssein, als Differenzmarker, wie das in der Bildwissenschaft heißt. Also wir versuchen ja, Minderheiten auch visuell zu definieren. Und das kann ja nur etwas sein, was sie von uns unterscheidet. Und da besteht eben die Gefahr, dass man Menschen als die permanent anderen konstruiert, diese Kennzeichen fokussiert auf ganz bestimmte sozusagen Markierungsstrategien und Menschen aber auch darauf reduziert. Das Kopftuch ist ein Marker und die Frau wird dann eigentlich reduziert als Kopftuchträgerin und sie wird nicht mehr als komplexe Persönlichkeit wahrgenommen. Und wenn sie irgendwo eingeladen ist, muss sie den Rest des Tages erklären, dass sie keine Islamistin ist. So, und das ist ein schönes Parallelen zu Sintjen-Roma. Und ich wollte Ihnen jetzt nur noch mal diese Parallelen zur Kopftuchträgerin geben. Mir hat mal eine junge Romni gesagt, jetzt stell dir vor, du bist in so einer Party am Abend. Und dann sagen, und dann erzählt man so, und dann würde man jetzt sagen, ach übrigens, ich gehöre ja dieser Gruppe der Sintjen-Roma an. Was würde denn dann passieren? Dann würden alle Leute denken, boah, das ist aber interessant. Sagt man, stimmt es das bei euch? Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, sie müsste den Rest des Abends erklären, dass sie kein Alien ist. Und sie sagt, darauf habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust, ständig erklären zu müssen, dass ich kein Alien bin, dass ich das und das tue, dass ich, ne? Und weil es ja so super spannend und exotisch ist und irgendwie man ja immer damit denkt, boah, die sind ja so interessant, diese Leute, ja, das ist ja so anders wie bei uns. Und es wirkt natürlich dann, dann werden dann, und zwar gar nicht in böser Absicht, sondern es ist einfach das Faszinosum, was ja Teil des, der Vorurteilsstruktur auch ist, neben dem Tremendum und neben diesem sozusagen diesem Moment des Abscheus. Da sind wir wieder bei den Ambivalenzen. Ne? Dieses Stereotyp hat ja immer auch dieses Moment des Faszinierenden, des scheinbar unangepassten, freien, antibürgerlichen, also das, was ja ein unglaubliches Sehnsuchtspotenzial auch in sich birgt, aber genauso Alterität ja letztlich festschreibt. Und da haben die Leute keine Lust drauf. Und auch ich komme ja manchmal in die Rolle, wenn ich in diesem Feld oder in so einer Organisation arbeite, dann fragen mich die Leute, ach, ist es bei denen tatsächlich so und so? Mhm. Und selbst ich habe
um die Ecke wohnt der Familie, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, warum ist es genau, so? Genau. Ja. Und so dass selbst ich öfter mal nicht gesagt habe, was ich beruflich mache, weil ich es keine Lust habe, in meiner Freizeit noch über das Gleiche zu sprechen, was ich eh den ganzen Tag tue. Also mit anderen Worten, permanent sozusagen hier den Aufklärer oder den Anti-Zyganisten quasi zu mimen. Das ist verständlich, dass es viele Betroffene einfach die Nase voll davon haben. Mhm. Denn wir haben, das ist jetzt doch ein großer Unterschied zum Antisemitismus, wir haben da einfach durch die Verspätung der historischen Aufklärung haben wir im Grunde einfach dieses Ungleichgewicht. Also wir haben, und ich habe das besonders stark bei Medienvertretern gemerkt, ich war früher auch immer wieder Presserat, Redaktion vom Heute-Journal im ZDF da in Mainz. Was hat man sich da ausgetauscht und diskutiert mit den Leuten? Und sie haben einfach gemerkt, die Leute hatten alle Antisemitismus auf dem Schirm. Also wenn die einen Beitrag über Juden gemacht haben oder einen Film über Juden, also jetzt einen Spielfilm, oder dann waren die ja hochsensibel und wussten genau, okay, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht in die üblichen Fallen tappen. Das haben sie überhaupt nicht beim Antiziganismus. Es ist eine blanke Ahnungslosigkeit, Ignoranz, die immer wieder wirklich einen fassungslos macht, wo ich weniger böse Absicht sehe als einfach schiere Ignoranz. Und das ist eben diese, ich meine, wir sind die erste und einzige Forschungsstelle 2018, als 2017 wurde sie gegründet, ich bin ein Jahr darauf dazugestoßen. Man merkt einfach, dass in der Gesellschaft es überhaupt kein Bewusstsein dafür gibt, dass man immer wieder bei Null anfängt. Das ist so eine, wenn Sie so wollen, nach 30 Jahren Beruf, könnte ich sagen, oder mehr noch inzwischen, die Quintessenz ist, man fängt immer wieder bei Null an. Ja, das ist jetzt auch nicht zu ändern. Ich war ja nun auch in einer Regierungskommission, also Politikberatung gehört ja dann auch mit zu unseren Aufgaben als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und der Bericht, den wir ja, diesen viel hundertseitigen Bericht, den wir da verabschiedet haben, der dokumentiert es ja auch und zeigt, wo wir stehen, nämlich am Anfang.
Mhm. Naja, um Komplexität annehmen zu können, muss man ja erstmal wissen, dass das komplex ist,
ja,
und nicht so einfach, wie man es irgendwie sich vorstellt oder gerne hätte. Ne?
Ja.
Und wenn ich überlege, dass, glaube ich, dass kein Bewusstsein da ist, auch im eigenen Umfeld, das merkt man ja auch, wenn man aufgewachsen ist, wie die Debatten sind, in Familie, im Freundeskreis,
genau,
wenn es irgendwie auf das Thema kommt, dass so viel falsche Vorannahmen darin bestehen, beginnt bei, die haben keinen festen Wohnsitz.
Genau.
Ne? Ich meine, wie viel Prozent der Sintis in der Gemeinde gehört zu den Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben.
Das ist verschwindend.
Genau.
Mhm.
Und das heißt, es ist ja tatsächlich eines der grundlegenden Sachen, die man angehen müsste.
Na, ich will vielleicht sogar noch was anderes vorher sagen. Gerade weil es diese Sie sagten im Visuellen, diese Fremdheitsbilder gibt. Das sind ja Bilder, die wir im Kopf haben, die stammen ja nicht von den Sinti und Roma, sondern die wurden ja produziert von der Dominanzgesellschaft. Und meine Aufgabe als Ausstellungsmacher, ich habe ja in meinem alten Beruf, habe ich ja vor allem viele Ausstellungen gemacht, die hier noch in Heidelberg immer noch zugänglicher, die in der Gedenkstätte Auschwitz, die sehr also für mich auch sehr bedeutend waren, so eine Ausstellung zu machen, die auch bis heute da ist. Und da war ein Kernelement unserer Strategie, den fremden Bildern, in der Nazi-Propaganda sind die ja auch allgegenwärtig, die müssen ja gar nicht nur als visuelle Medien in Erscheinung treten, die sind ja auch in der Sprache enthalten. Ich habe im Zuge dieser 25 Jahre vor allem Selbstzeugnisse von Sinti und Roma wie alte Familienbilder gesammelt. Und sie wird in diesen Familienbildern suchen sie eben diese Marker vergeblich, weil die Leute haben sich genauso fotografieren lassen wie die anderen Menschen im Kleinbürgertum, in der Arbeiterschaft. Es gab auch sehr wohlhabende Familien, die sich dann in ihren Reichtum durchaus auch in den Bildern dann gezeigt haben. Mit anderen Worten, die Privatfotografie der Betroffenen unterscheidet sich überhaupt nichts von der fotografischen Überlieferung der Mehrheitsgesellschaft der damaligen Zeit. Kommunionsbilder, Hochzeitsbilder, Ausflüge, Sonntagskleider. Man hat sich eben nur zu bestimmten Anlässen, also beim Arbeiten hat sich damals nie jemand fotografieren lassen, ne, sondern sich bei der Hochzeit, bei bestimmten wichtigen Zäsuren und Anlässen. Und diese Bilder, die führen natürlich zu einem Aha-Effekt bei den Leuten, die sie dann sehen. Weil sie sagen, was, das soll jetzt die sein? Ne?
Das ist also ein bisschen Enttäuschung.
So ist es. Im Grunde fehlt genau da dieser Exotismus, den wir eigentlich suchen. Und das ist so auch ein Kern dessen, was Antiziganismus ist. Also Antiziganismusforschung will ja zeigen, wofür braucht wir denn diese Bilder? Es geht ja gar nicht um die Betroffenen. Es geht ja darum, wir als Mehrheitsgesellschaft brauchen diese Bilder ja für unseren eigenen Gefühlshaushalt als Gegenbilder, um uns selber zu definieren, als Sehnsuchtsbilder, als Fluchtbilder, als Hassbilder, als Bilder unserer Aggressionen und unserer Überlebenheitsgefühle irgendwo festzumachen, um auf Menschen herabzuschauen.
Das bedeutet als komplett entindividualisierte Projektionsfläche.
Ganz genau. Für Bedürfnisse, für Ängste, für Hass, für Sehnsüchte. Diesen Funktionen, das ist der Kern dessen, was Antiziganismusforschung ist, diesen Funktionen nachzuspüren. Diesen instrumentellen Gebrauch der Bilder, der Figuren, in Politik, in Kultur, in Populärkultur, in Trivialliteratur, in allen Feldern, aber natürlich auch in sozusagen autoritären Kontexten wie im Dritten Reich und anderen Regimen, wo natürlich dann das natürlich viel, viel dramatischere Folgen hat als in der Trivialliteratur. Aber dieser funktionale Aspekt, diese Bilder, diese Zigeunerbilder, die haben nichts mit Sinti und Roma zu tun. Der Begriff Zigeuner ist ganz und gar in der Dominanzgesellschaft verortet. Das sind unsere Zigeuner, unsere Bilder. Verstehen Sie? Und das ist so entscheidend, den Leuten klarzumachen, wenn du Zigeuner sprichst, sprichst du nicht von einer Gruppe von Menschen, die du so bezeichnest oder die sich selber als Sinti und Roma, du sprichst eigentlich von dir selber.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie das Wort auch aussprechen. Ne? Ja. Denn viele... Also gerade auch, ich spreche jetzt nochmal von der jungen, aktivistischen Sinti-Zolombia-Generation, sprechen sich ja dafür aus, das Z-Wort analog zum N-Wort komplett zu vermeiden und gar nicht mehr zu reproduzieren, weil es sonst irgendwie dennoch immer im Bewusstsein noch bleibt. Aber sie nehmen es quasi als Arbeitsinstrument.
Ja, ich finde es vor allem, es ist halt auch problematisch, weil als Historiker muss ich es ja benutzen, weil es in Quellen auftaucht. Aber es ist auch ganz wichtig, sich klarzumachen, dass wir, also in einem Film, eine Zigeunerfigur lässt sich nicht durch Sinti ersetzen, denn es ist eine Projektion der Filmemacher und es hat nichts mit Sinti zu tun. Und tatsächlich gibt es Stummfilme, wo man dann schreibt, ein Roma-Lager, ja, der wurde restauriert, obwohl man nur Statisten sieht in Kostümen der Mehrheitsgesellschaft, die im Grunde Zigeuner spielen. Und das meine ich sozusagen, in diesen Kontexten lässt sich der Begriff eigentlich nicht tabuisieren, nicht verwenden. Denn was dazu führt, ist, dass die ganzen negativen Semantiken auf diese Eigenbezeichnung Sinti und Roma oder Sinti und Romnia übertragen werden. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass es zwei völlig getrennte Kategorien sind. Hier die Objektkategorie der Mehrheitsgesellschaft, die Projektionsfigur des Konstrukts, hier die autonome Selbstbezeichnung, der emanzipatorische Begriff. Und die Idee, man müsse die nur austauschen und alles sei gut, die ist absurd. Sie können in einem Computerspiel eine Zigeunerfigur nicht austauschen oder in einem Film, weil die Figur ist ganz und gar dem Denken der Filmemacher entlehnt und hat eigentlich nichts mit Sinti und Roma zu tun. Deshalb ist es so wichtig, diese Kategorien zu unterscheiden. Natürlich als Bezeichnung ist dieser Begriff No-Go.
Und es muss natürlich kommuniziert werden, genau. Ne? Auch im Forschungskontext, genau. Wenn man an die Öffentlichkeit, in den Transfer geht, dass das eben in diesem spezifischen Kontext kommuniziert wird und verwendet wird und eben nicht jetzt übertragen werden kann auf eine Alltagskommunikation.
Absolut. Sie können ja auch keine historische Ausstellung machen, ohne diesen Begriff zu verwenden, denn Sie müssen ja im Grunde beweisen, dass die Nazis diesen Völkermord begangen haben. Und dazu müssen Sie ja die Dokumente verwenden, in denen die Eigenbezeichnung Sinti und Roma natürlich naturgemäß nicht vorkommen kann, in den Täterdokumenten. Ja. Also ich bin so sehr skeptisch, was diese völlige Fetischisierung und Tabuisierung des Begriffs betrifft. Ich habe aber 20 Jahre dafür gekämpft, dass dieser Begriff natürlich als Gruppenbezeichnung, obwohl er von wenigen Betroffenen auch verwendet wird, der älteren Generation, aus meiner Sicht fatal falsch ist, eben weil er sozusagen so aufgeladen ist. Wir müssen ihn im Grunde neu definieren als Begriff, der ganz und gar der Dominanzgesellschaft zuzuordnen ist und deren Bedürfnisse befriedigt. Und das hat mir mein junger Sinto gesagt, weißt du, der Begriff, der kann mich gar nicht verletzen, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist euer Begriff, nicht meiner. Das wäre eigentlich ein souveräner Umgang damit. Aber natürlich, klar, junge aktivistische Gruppen haben auch jedes Recht dazu, junge Leute zu sagen, klar, wir wollen das nicht. In der Wissenschaft muss ich natürlich mich mit schrecklichen Inhalten und Termini beschäftigen. Ich muss mich mit Krebskrankheit beschäftigen, ich muss mich mit fürchterlichsten Massenerschießungen beschäftigen, ich muss mich mit den Medizinversuchen in KZs beschäftigen, das ist wirklich fürchterlich. Manche Dinge sind schmerzhaft. Das bedeutet auch immer die Gefahr von Traumatisierung. Aber letztlich kann ich so ein Verbrechen auch nicht verniedlichen. Denn es hat so stattgefunden und diese Verbrechen wurden begangen. Wurden von Tätern begangen, die Doktortitel trugen. Mhm. Und daran zu erinnern, scheint mir eine Lebensaufgabe zu sein.
Und man kann ja auch die Gegenwart nicht verstehen, wenn man nicht in die Vergangenheit schaut.
Genau. Also die Herausforderung besteht letztlich darin, dieses Verbrechen in seiner ganzen Brutalität und tiefen Dimension zu zeigen, zu erklären, ohne die Opfer erneut zu entwürdigen. Das ist nicht immer einfach. Mhm.
Ich möchte gerne noch einen Blick auf die aktuelle Situation werfen und gerade aufs Bildungssystem. Ne? Ja. Also jetzt zum Beispiel Kontext Hochschule, Universität. Mhm. Was können Hochschulen tun, um den Eintritt für junge Sinti und Roma ins Studium zu erleichtern? Es wird ja viel gesprochen von Diversity Controlling, das heißt sichtbar machen durch Zahlen auch. Wie schätzen Sie es ein? Das ist natürlich auch eine freiwillige Angabe und Sie hat aber auch schon gesagt, diese Unsichtbarkeit als Bewältigungsstrategie zieht sich ja auch bis heute durch, teilweise, vor allem wenn man überlegt, dass ja in dem Fall auch durch ein eigenes Outing, sage ich jetzt mal, die ganze Familie ja mit einbezogen wird. Man steht ja in dem Fall nicht nur für sich.
Ja.
Welche Rolle können und müssen Hochschulen hier heute zutage spielen, um hier eine Partizipation zu ermöglichen?
Ja, das ist im Grunde eine schwierige Frage. Eigentlich Partizipation setzt ja erstmal den Abbau von Hürden voraus. Ob Leute sich zu einer Gruppe bekennen wollen oder nicht, ist ganz ihnen überlassen. Es gibt jetzt einen Studierendenverband der Sinti und Roma in Deutschland, mit dem ich auch zusammenarbeite, gerade Workshops zusammen gemacht. Studierende ganz unterschiedlicher Fachrichtungen. Und natürlich arbeite ich auch mit Kollegen und Kolleginnen aus der Community zusammen. Also ich erlebe ja Sinti und Roma vor allem als Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft. Ich habe natürlich die alte Generation in meiner alten Tätigkeit intensivst kennengelernt, die Überlebenden, die ja auch eine ganz andere Generation und ein anderes Denken und Weltbild repräsentieren, oft sehr wertkonservativ. Aber ich bin ja in meiner jetzigen Tätigkeit auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Minderheit in engster Kooperation. Und unsere eigenen Forschungsprojekte, da ist uns das ja auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Stimme der Betroffenen mit einbezieht. Und idealerweise kommen die Betroffenen dann aus der Wissenschaft. Natürlich, ich habe ja selbst an der Studie mitgewirkt, an der letzten Überbildungsdiskriminierung, ist aufgrund dieses massiven Antiziganismus in der Bildungsgeschichte, gibt es natürlich noch relativ wenig. Jedenfalls sind sie in den Räumen der Wissenschaft immer noch deutlich unterrepräsentiert. Ich weiß gar nicht, ob die Hochschulen jetzt so viel dafür machen können, um selbst, außer dass sie selbst diskriminierungsfreie Räume gewährleisten. Aber ich glaube, das ist in Deutschland nicht unbedingt das Hauptproblem. Aber wir haben ja hier in Deutschland, glaube ich, auch das Problem, dass man vielleicht auch niederschwelliger sozusagen anfangen muss. Wichtig ist ja, also wir haben, glaube ich, durch diese massiven Diskriminierungserfahrungen, durch den nicht aufgearbeiteten Antiziganismus, haben wir natürlich im Grunde einen Prozess historischer Verspätung. Und der führt dazu, dass natürlich viele Sinti und Roma entweder sich bewusst nicht outen oder sowieso vielleicht auch alternative Bildungswege wählen. Auch, es gibt ja auch sozusagen viele Unternehmungen, wo die Leute lieber in der eigenen Familie sozusagen Ausbildungen machen, bei Selbstständigen zum Beispiel. Ich denke, das wird sich, da ist jetzt eine Entwicklung im Gang, die durchaus dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren deutlich mehr sozusagen Angehörige der Community auch an Hochschulen haben und dann hoffentlich auch an führenden Positionen an der Hochschule. Es gibt ja durchaus, also da, wo es solche Förderungen und Räume gibt, es gibt die CEU in Wien inzwischen, die ja eigentlich eine private Universität ist, die ja ursprünglich mal in Ungarn war, in Budapest und dann vor Orban quasi fliehen musste, oder man könnte sagen vertrieben wurde. Da gibt es ja ganz, ganz viel und die hatten eben ein spezielles Förderprogramm für Sinti und Roma. Und da gibt es ganz viele Studienabschlüsse, die auf dieses Förderprogramm. Und diese Leute sind heute schon in Positionen, auch in der akademischen Welt, in so mittleren Positionen. Also so Förderformate sind sicher von Nutzen. Wir haben ja hier auch ein Fellowship, wo wir jetzt gerade eine ukrainische Romni haben, die auch in der CEU in Wien übrigens studiert.
Das Romane-Rose-Fellowship wahrscheinlich.
Genau, das Romane-Rose-Fellowship. Also solche Förderformate sind ganz wichtig, Stipendien. Wichtig ist aber einfach auch, dass diese Förderung vielleicht schon vor den Hochschulen einsetzt. Mhm. Also sprich in den höheren Schulen, in Gymnasien und so weiter. Aber da, wo Leute, also der Abbau von gesellschaftlichen Antiziganismus, von einem angstfreien Sein dürfen, ist vielleicht die elementare Voraussetzung überhaupt. Und dazu können wir Hochschulen ja einfach auch ganz viel beitragen, indem wir das Phänomen erforschen, indem wir Vermittlungsformate entwickeln, indem wir in die Gesellschaft hineinwirken. Und genau das tun wir ja. Wir sind ja hier keine akademischen Elfenbeinturmbewohner, sondern wir machen ja ganz viel von unserer Arbeit, fließt ja zurück in die Gesellschaft. Filmreihen, gerade eine aktuelle Filmreihe mit dem Karlsdorf-Bahnhof und Ähnliches. Und das ist so, glaube ich, auch unsere Aufgabe als Hochschule, solche gesellschaftliche, relevante Forschungsarbeit zurück in die Gesellschaft zu tragen.
Und wenn man überlegt, wo die ersten Rassismuserfahrungen gemacht werden, ist Tatort wahrscheinlich Schule,
ja.
Denke ich automatisch an die Lehrkräftebildung.
Ganz klar, absolut.
Gibt es hier Zusammenarbeit mit der Heidelberg School of Education?
Ja, haben wir sogar gerade, meine Kollegin ist sogar da, die können Ihnen auch was dazu sagen. Die ist tatsächlich mit dem Michael Haus, dem jetzigen Direktor, bin ich sowieso eng verbunden. Wir wollen auch einen gemeinsamen Graduiertenkollegen auf den Weg bringen. Und es gibt ein Verbundprojekt, da sind wir beteiligt. Die hat Milan Latanova, die ist Filmexpertin, die hat die erste Monographie zum Antiziganismus im Film geschrieben, die ist vor kurzem in unserer Schriftenreihe veröffentlicht worden, in Englisch. Und da ist die Pädagogische Hochschule beteiligt und die Universität nochmal. Also der Michael Haus ist ja Direktor dieses School of Education. Und da geht es genau darum, auch Bildungsformate zu entwickeln, die Antiziganismus abbauen helfen. Leute, die jetzt Lehrerinnen und Lehrer werden, dafür sensibilisieren, auch Strategien in die Hand geben. Und es gibt auch vergleichbare oder ähnliche Projekte in anderen Bundesländern, in Niedersachsen zum Beispiel, das heißt Kompetent gegen Antiziganismus. Es ist dort an die Gedenkstätte Bergen-Belsen angegliedert und die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Und die Kollegen besuchen mich übernächste Woche. Da gibt es also einen engen Austausch mit Leuten, die auf dem Feld arbeiten. Aber Vermittlung, Entwickeln von Bildungsformaten ist tatsächlich auch ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit, weil, wie Sie selber sagen, wie wir auch in unserem Kommissionsbericht schreiben, Schule ist der zentrale oder ein zentraler, neben Arbeitsplatz, Wohnungssuche, aber auch Gesundheit und Sozialsystem, ist ein zentraler Ort, wo Antiziganismus erfahren wird. Und deshalb auch diese Notwendigkeit, zum Beispiel Schulungen für Polizeibeamten und Beamtinnen zu machen, für soziale Arbeit zu organisieren. Das sind ja Felder, wo Beamtinnen und Beamte sozusagen sehr spezifische Berufserfahrungen machen und dazu neigen, dann ihre sehr, sehr sozusagen berufsspezifischen Erfahrungen zu generalisieren. Das kennen wir ja auch von anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und dem entgegenzuarbeiten ist ein extrem mühsames, aber notwendiges Unterfangen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst schon Polizeifortbildungen gemacht. Das ist nichts, da muss man wirklich schwerste Überzeugungsarbeit leisten. Das stößt einem schon auch Widerstand entgegen und Skepsis entgegen. Da muss man die Leute sehr direkt ansprechen. Da muss man viel Geduld und Empathie mitbringen. Also wenn man dann sozusagen hier rausgeht aus der Hochschule, ins echte Leben und mit so Berufsgruppen konfrontiert ist, muss man manchmal sich schon warm anziehen.
Das heißt, Beharrlichkeit gehört zum
Leben. Beharrlichkeit ist im Leben sowieso vielleicht eine Schlüsseltugend, in der Erziehung der eigenen Kinder zum Beispiel, aber in der Antirassismusarbeit sowieso, denn ich denke, was in Jahrhunderten gewachsen ist, sich verfestigt hat, immer wieder neu transformiert hat, lässt sich nicht hin. Sozusagen, es wäre naiv zu glauben, man könnte es in kürzester Zeit zum Verschwinden bringen. Und nur weil wir, ist auch ganz wichtig, so eine gewisse Demut zu haben. Also nur weil ich in dem Bereich arbeite, heißt nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Also wir leben alle mit unseren Gebrochenheiten, unseren Ambivalenzen, unseren Vorbehalten gegen bestimmte Gruppen von Menschen, mit denen müssen wir ringen, kämpfen. Also ich will damit sagen, das ist ja Teil unseres Menschseins, dass wir uns mit unseren eigenen Beschränktheiten, unseren eigenen sozusagen verzerrten Wahrnehmungen permanent neu konfrontieren müssen, um was über uns zu lernen. Und das ist nie ein Lernen ist nie ein schmerzfreier Prozess.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr eindringliche, aber auch irgendwo einen kleinen Hoffnungsfunken gebende Gespräch. Und nehmen Sie sehr viel daraus mit. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.